In meiner Kindheit hat mich manchmal so die Frage beschäftigt, wie das mit dem Fußball ist. Ich hatte da so einen speziellen Spitznamen. Mein Bruder hat mich ab und zu Krummfuß genannt. Ich war wahrscheinlich eher der beim Fußballspielen, wenn die Teams gewählt wurden, wurde ich wahrscheinlich dann irgendwann gewählt, weil ich die Gnade hatte, einen älteren Bruder zu haben, der richtig gut Fußball konnte. Also mein älterer Bruder konnte richtig gut Fußball spielen. Der war immer stärker als ich. Der konnte sich durchsetzen. Der hat einen Bombenschuss gehabt. Und mein jüngerer Bruder, der war immer ein bisschen klein und wuselig, oder? Also wir haben immer gesagt, lieber klein und zackig als groß und dappig. Der hat immer Bewunderung dafür geerntet, dass er auf dem Feld rumgewuselt ist und selbst den Größten den Ball weggenommen hat. Und ich war so die dritte Wahl, oder? Wer bin ich? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es mal ein Fußballturnier gab. Da stand ich dann im Tor. Das war dann so, noch eine Zeit lang habe ich davon geträumt, so die Karriere von Toni Schumacher, oder? Das war damals der große Fußballtorwart vor Oliver Kahn und vor Manuel Neuer in Deutschland. Und da habe ich dann Bälle gehalten, da kam dann mein Bruder zu mir und hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das war mega gut und so. Das ist mir runtergegangen wie Öl. Da war ich jemand. Ja, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt ihr auch so Situationen, wer bin ich, ja, dass ich das mache? Oder bin ich das, was andere über mich sagen? Wer legt eigentlich fest, was ich bin? Ja, und das, was ich denke über mich selbst, wer ich bin, das bestimmt ja auch, was ich mir zutraue. Was ich mache. Wir haben das letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ist jetzt zufälligerweise wieder Deutschland, aber in Deutschland gab es diese Ausscheidung vom Eurovision Song Contest, hat dann ein bisschen die Schweiz Schlagzeilen gemacht, dass da ein paar angetreten sind, zum Schluss stand noch zwei zur Wahl. Und dann hat das Publikum abgestimmt, wie hinterher rausgekommen sind, haben 80% für die eine Person gestimmt, für den Andreas Kümmert. Und der stand dann da ein bisschen betröppelt, anscheinend mit 40 Grad Fieber, und hat sich erstmal freundlich bedankt und hat dann gesagt, ja, ich muss sagen, dass ich mich nicht in der Verfassung sehe, diesen Sieg anzunehmen. Ich gebe meinen ersten Platz ab an die Zweitplatzierte. Ich möchte nicht nach Wien fahren, ich möchte Deutschland nicht vertreten. Wow, da ging's los, hä? Ein Eklat. Am nächsten Morgen überall in der Presse. Was ist das für eine Rücksichtslosigkeit, für eine Respektlosigkeit? Was ist das für niemand, der sich herausnimmt, einen Sieg abzulehnen? Bis heute sind die Schlagzeilen voll. Und man debattiert darüber, darf der sowas? Ich frage mich ein bisschen, wie geht's dem Mann? Der hat ja vielleicht seine Gründe gehabt, um das abzulehnen. Aber wir, ja, also ich glaube, das würde mich nicht kalt lassen, was da andere über mich sagen. Wer bin ich? Bin ich das, was andere über mich denken? Wir lesen gemeinsam Epheser 1, Vers 1 bis 6 heute Morgen nochmal. Wir haben letzten Sonntag über Epheser 1, Vers 1 bis 2 nachgedacht. Und da ging es ein Stück weit darum, wer bin ich denn eigentlich? Denn auch für uns ist doch entscheidend, wie wir über uns denken. Und nicht nur, wie wir über uns denken, sondern auch, ob das, was wir über uns denken, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ob wir besser von uns denken oder schlechter von uns denken. Ob wir größer oder kleiner von uns denken. Es gibt ja Selbstzweifel und Größenwahn. Bei mir im Fußball gab es immer ein Schwanken zwischen beiden. Ich hatte damals noch nicht kapiert, dass man das auch trainieren kann und dass man dann vielleicht auch gerade schießen könnte, wenn man versteht, wie das mit dem Schießen funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Wer bin ich? Wir lesen nochmal Epheser 1, Vers 1 bis 2. Da lesen wir, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich habe hier mal so ein bisschen blau oder schwarz hervorgehoben, nochmal diese drei Punkte. Paulus, ja, der ist auf einmal jemand. Nicht, weil er sich hochgearbeitet hat, nicht, weil er in einem Bewerbungsverfahren an der Spitze stand, sondern weil Gott ihn berufen hat, weil Gott was mit ihm vorhat, weil er gesagt hat, Paulus, dich möchte ich gebrauchen, du bist mein Apostel. Und deswegen sind wir heute in der Verfassung, dass wir von ihm lernen. Wir sind Lernende. Haben wir letztes Mal festgehalten, weil Paulus ein Gesandter Gottes ist. Ja, und dann diese Epheser, diese Weltmetropole, die damals, habe ich gelesen, 250.000 Einwohner hatte, ein riesiger Umschlagplatz, Hafen, eines der 7 antiken Weltwunder stand damals dort. Ein Ort, wo auch geistlich was abging. Wir lesen in der Epheserbrief, dass die Leute in der Apostelgeschichte, dass die Epheser da ihre Zauberbücher gebracht hat und sich auch von diesen ganzen magischen Denken, von den okkulten Praktiken verabschiedet haben, die alle verbrannt haben, und es waren wertvolle Bücher. Und aus diesen Heiden, aus diesen Götzendienern, aus diesen Teufelsanbetern oder Geisterbeschwörern sind auf einmal, ist Gottes heiliges Volk geworden. Die haben sich verändert. Und wir haben darüber nachgedacht, dass auch wir Heilige sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal diese Woche so durch den Kopf habt gehen lassen oder das auch praktiziert habt. Ja, der Paulus schreibt an die Heiligen in Ephesus, an die, die zu Gottes Volk gehören. Heilig, nicht weil sie sich wiederum das erarbeitet hätten, sondern heilig, weil sie zu Gott gehören, weil sie schon verändert sind durch Jesus Christus. Und am Ende sind wir auch ein bisschen darauf eingegangen, dass dieser Paulus und diese Epheser auf einmal was gemeinsam haben. Und der Grund ist auch wiederum nicht, dass sie gedacht haben, ach, wir Epheser und der Paulus, wir passen so gut zusammen, wir gründen einen gemeinsamen Club. Sondern sie sind durch Jesus Christus eine Einheit geworden. Und so sehen wir, wie sich die Identität der Menschen damals und von uns heute von Jesus her ableitet. Und das ist im Epheserbrief, in den ersten 14 Versen kommt, glaube ich, 14 Mal dieses in Christus vor. Oder was Christus durch uns aus uns gemacht hat. Und wir wollen darüber heute weiter nachdenken. Denn wir sind nicht einfach die Menschen, die wir ohne Jesus sind, sondern wir sind anders, wir sind verändert. Und wir lesen da in Epheser weiter in Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Hier wieder durch Christus. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Wer bin ich? Ja, ich bin jemand anders, sagt Paulus. Es ist ja eigentlich ein Lobpreisteil am Anfang dieses Epheserbriefes. Er lobt Gott und spricht darüber, was sie gemeinsam, was wir durch Jesus Christus geworden sind. Dass wir eben nicht mehr die gleichen sind. Und Elisabeth hat das so schön, das war jetzt vielleicht auch eine kleine Fügung, dass da am Anfang der Segen eingeblendet war. Und Elisabeth sagt, ja, der Segen, der kommt ja zum Ende. Natürlich, klar. Am Ende unseres Gottesdienstes wollen wir als Gesegnete rausgehen. Und wir denken vielleicht ganz oft, ja, was fehlt mir denn noch an Gottes Segen? Mir geht's nicht gut, was fehlt mir denn an Gottes Segen? Und die erste Perspektive, wer bin ich, die Paulus hier in diesem Brief einschlägt, ist, ihr seid schon gesegnet. Ihr seid als Gesegnete hereingekommen. Ihr habt Anteil an der Fülle des geistlichen Segens. Nicht Mangel, sondern Fülle ist Programm. Ihr habt Anteil an der Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wir wollen da ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht haben wir den Eindruck, wir müssten Gott die Segnungen abbringen. Vielleicht haben wir den Eindruck, wir müssten Gott darum bitten, dass er alles gut macht in unserem Leben, damit wir dann gesegnet sind. Vielleicht sind wir überrascht von Leid, Schmerz, Krankheit, Problemen, Herausforderungen in unserem Leben und meinen, das sei ein Kennzeichen mangelnden Segens. Paulus hat eine andere Perspektive. Er sagt nicht, das Glas ist halb leer, sondern das Glas ist voll. Er sagt, mitten in eurem Leben seid ihr gesegnet. Ihr seid durch Jesus Christus Teilhaber an der himmlischen Welt geworden. Der Himmel kommt nicht irgendwann, sondern der Himmel ist jetzt schon da für euch. Natürlich geht es nicht um materiellen Segen an der Stelle. Wir denken in Segensdimensionen ganz oft um materielle Dinge oder leibliche Dinge. Und ich glaube, wir haben manchmal so den Eindruck, wichtig ist, dass wir unser Leben im Griff haben. Und wenn Probleme da sind, dann gilt es, die zu lösen. Wenn Spannungen da sind, dann müssen wir die auflösen. Manche Katastrophen bringen uns aber an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Wir sind es gewohnt, in der Schweiz gibt es für alles eine Lösung. Wir sind es gewohnt, dass wir keinen Mangel haben. Wir sind es gewohnt, dass wir, selbst wenn wir spontan Gäste bekommen, ja, wir können immer noch zur Tanke gehen, wir können immer noch zum Bahnhof gehen, irgendein Kiosk hat immer noch offen. Bei uns, ich könnte auf die Autobahnraststätte gehen und da hat's ein Migrolino, ich könnte da, wäre da in 5 Minuten mit dem Fahrrad, wäre kein Problem, auf der Autobahnraststätte noch geschwind was einzukaufen. Wir können alle Probleme relativ gut lösen, aber wir kommen doch an unsere Grenzen manchmal. Ist das ein Kennzeichen davon, dass Gott seinen Segen abgezogen hat? Was würden wir uns, angenommen wir hätten einen Wunsch frei, es würde so diese Fee erscheinen und sagen, du hast einen Wunsch frei, oder wir hätten so einen Flaschengeist, sagt, du hast einen Wunsch frei, was würden wir uns wünschen? Leiden wir wirklich Mangel? Oder haben wir schon Anteile an Gottes Reich, an der Fülle des geistlichen Segens? Sind wir eigentlich nett, wenn wir Jesus haben? Wenn Gott in unserem Leben ist, sind wir dann nicht eigentlich überreich beschenkt? All die anderen Dinge, Mangel haben auch, hat auch Jesus erlebt, hat auch Paulus erlebt. Ja. Jesus musste ans Kreuz, er hat Schmerz gelitten. Paulus saß im Gefängnis, er hat einen Mangel an Freiheit erlebt. Paulus hat auch und Jesus haben die Enttäuschung erlebt, dass Menschen sie verlassen haben. Paulus sagt, meine besten Mitarbeiter arbeiten gegen mich. Jesus war ziemlich alleine am Ende am Kreuz. Und zwischendrin haben die Leute gesagt, das ist zu hart, was du sagst. Ich gehe wieder nach Hause. Mangel ist nicht unbedingt ein Kennzeichen von mangelndem Segen, sondern Mangel ist ein Kennzeichen unserer Welt, in der wir jetzt leben, dass wir noch nicht völlig im Himmel sind. Aber das heißt nicht, dass wir zu kurz kommen. Das heißt nicht, dass wir nicht gesegnet sind. Das heißt nicht, dass er nicht bei uns ist. Sondern es ist die Herausforderung für uns, die andere Brille aufzusetzen. Ich bin ja in Christus. Schon gesegnet mit allem geistlichen Segen, den Gott bereithält. Wir werden es jetzt gleich noch ein bisschen vertiefen, worin dieser Segen besteht und dann auch in 2 Wochen, wenn ich wieder über Epheser 1, dann Vers 7 bis 14 predige, werden wir das weiter verfolgen. Aber das Bild mit diesem in Christus, das fordert uns ja heraus, umzudenken. Wir als evangelikale Christen haben das verinnerlicht, das habe ich auch schon öfters mal gesagt, wir haben verinnerlicht, dass wir uns für Christus entschieden haben. Ja, ich habe mein Leben Jesus übergeben, jetzt ist er bei mir. Aber dieses Bild von in Christus ist eher umgekehrt. Ich bin Teil geworden von Gottes Gemeinde. Ich bin, wie Jesus zum Beispiel mal sagt, ich bin Teil vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das Bild vom Leib, wir sind Teil seines Leibes geworden. Natürlich wohnt Jesus in uns und dieser individuelle Aspekt, der ist da. Aber es gibt auch diesen gemeinschaftlichen, kooperativen Aspekt. Das, wir können uns gerne umschauen. Gott hat alle, die hier sitzen, eingeladen, Teil seiner Familie zu sein. Er hat niemand von uns um Erlaubnis oder Rat gefragt. Gegen niemanden hier hat Gott etwas einzuwenden. Mit niemandem hier lehnt er die Zusammenarbeit ab. Er schließt niemanden aus von seiner Gnade. Noch nie hat er gesagt, von dir will ich nichts mehr wissen, mit dir will ich nicht mehr zusammenarbeiten, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, er hat gesagt, du bist willkommen in meiner Familie. Und wir merken, darum geht es hier in diesem Text, dass wir in Christus gesegnet sind. Diese himmlische Welt, von der da die Rede ist, das ist übrigens die Welt, in die auch Jesus Christus hinein auferstanden ist und in die wir auch selbst durch unsere Wiedergeburt Teil geworden sind. Diese himmlische Welt ist eben ein Leben aus der Auferstehung, ist ein Leben als Teil von Jesus Christus, als Teil seiner Gemeinde, in seinem Auftrag mit ihm unterwegs zu sein. Und Paulus deutscht das jetzt noch ein bisschen aus. Was heißt es denn, gesegnet sein mit allen geistlichen Segnungen? Und dann sagt er hier, mit Vers 4 und 5 kommt was, was vielleicht manchem Bauchschmerzen macht. Und auch ich habe mich lange vor diesem Text gedrückt, weil ich finde, das ist sehr herausfordernde Gedanken, auch kirchengeschichtlich. Wir werden da mal noch ein bisschen drauf eingehen. Da heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Da heißt es nochmal in Vers 5, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Ja, wenn man das so liest, dann kann man sagen, wer bin ich? Ja, ich bin erwählt. Ich bin dazu bestimmt. Und die Lehre von der Erwählung, die Lehre von der Prädestination, die hat in der Kirchengeschichte manch Streitigkeiten verursacht. Das war so die große Auseinandersetzung zwischen Luther und nicht direkt mit Calvin, wie heißt er, Luther und Erasmus. Erasmus hat die Lehre von der Erwählung völlig abgelehnt. Luther hat die einfache Prädestination, also die Erwählung zum Heil, gelehrt. Und Calvin lehrt die doppelte Prädestination. Das heißt, und ich kann euch das mal ein bisschen erklären, ich habe extra unsere Rosinen mitgebracht. Das ist eigentlich so die Vorstellung, dass manche Menschen zum Heil erwählt sind und manche Menschen zum Verderben, zur Hölle. Und die Frage ist, was verbinden wir denn mit diesem Gedanken der Erwählung? Was soll der für unser Leben beitragen und austragen? Und mit Rosinen ist es so, ich habe die früher nie gemocht. Also wir haben dann jeden Samstag, haben meine Eltern Zopf gekauft für Sonntag. Da waren oft Rosinen drin, die habe ich immer rausgepult. Aber ihr kennt vielleicht den Begriff des Rosinenpickers. Kennt ihr den? Wisst ihr, was ein Rosinenpicker ist? Ein Rosinenpicker ist einer, der sich immer was ist es? Er pickt sich die Rosinen aus, weil die angeblich besonders gut sein sollen. Hast du gerne Rosinen, Boas? Hast du gern wie Berry? Metzeli? Komm. Da. Rosinenpicker. So, und die Lehre von der Erwählung, die klingt so ein bisschen nach, Gott ist ein Rosinenpicker. So nach dem Motto, er pickt die, die gut sind, heraus. Und die Konsequenz könnte ja sein, dass wir sagen, hey, ich bin eine Rosine. Gott hat mich auserwählt. Ja, da muss doch was in mir drin sein. Die Lehre von Erwählung geht aber weiter und die sagt, hey, das ist ein Irrtum. Du wirst zur Rosine. Es ist nicht deine Qualität. Es ist nicht dein Verdienst, dass Gott dich erwählt, sondern es ist Gottes Gnade und Geschenk. Es geht nicht darum, dass du irgendwas vorzuweisen hast, sondern du bist aus Gnade gerettet. Wir sind alle Sünder. Und dann geht das Überlegen ja dann weiter. Ja, was für einen Grund hat denn dann Gott, mich zu erwählen und jemand anders nicht? Warum glaubt denn ich an Jesus und jemand anders nicht? Und dann sagt die Lehre von der Erwählung, sagt Gott ist souverän, weißt du? Gott braucht keinen Grund. Gott ist frei. Gott macht niemand Vorschriften. Von Gott kannst du gar nichts verlangen und fordern. Und dann geht die Frage ja weiter. Ja, wenn ich eigentlich gar nichts dafür kann, dass ich gerettet werde, warum muss ich mich dann entscheiden? Ist es nur noch Gottes Souveränität oder auch meine Verantwortung? Und dann geht die Frage weiter. Ja, auf welcher Grundlage richtet denn dann Gott? Ist es denn völlig willkürlich? Und ich glaube, dass hinter dieser Lehre von der doppelten Prädestination eigentlich zutiefst menschliche Logik steht, die eine Sackgasse führt. Wir lesen denn nämlich eigentlich nirgends in der Bibel, und da bin ich eher auf der Seite von Luther, wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass Gott Rosinenpicker ist oder Rosinenschöpfer ist und einfach sagt, du und du nicht. Wir lesen zwar von der Erwählung zum Heil, so wie hier, aber wir lesen nichts von der Erwählung zum Verderben. Wir lesen immer wieder, dass Gott uns aufruft, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, dass er uns einlädt und sagt, folgt mir nach. Wir lesen auch, dass Jesus enttäuscht ist, wenn Menschen ihm nicht nachfolgen. Nicht, weil es ihn überrascht, sondern weil er sie liebt. Es ist enttäuschte Liebe, nicht Unkenntnis. Und ich glaube, dass vieles, was Calvin gelehrt hat, wahr ist. Ja, ich glaube, dass wir nichts vorzuweisen haben, um von Gott zu fordern, dass er uns zu retten hat. Ich glaube, dass wir zutiefst in seiner Schuld stehen und dass es einzig seine Liebe und Gnade ist, dass er auf uns zukommt und uns sein Heil anbietet, seine Gemeinschaft, seine Beziehung zu ihm anbietet. Ich glaube tatsächlich, dass wir eines Tages vor Gott nicht stehen werden und sagen werden, hier das und das und das und das habe ich für dich gemacht und du hast mich nicht beschenkt. Ich glaube nicht, dass wir so gegenüber Gott stehen werden, sondern wir werden erkennen, dass er voller Liebe, voller Großzügigkeit, voller Freundlichkeit, voller Barmherzigkeit, voller Sehnsucht die Hand nach uns ausgestreckt hat, dass er selbst bei uns war, als wir ihm den Rücken zugekehrt haben. Ich glaube, dass die Lehre von der Erwählung uns eher eine Hilfe sein soll als ein Stolperstein in unserem Denken. Ich glaube, dass sie uns versichern soll, hey, du bist von Gott gewollt. Dass du mit Gott unterwegs bist, das ist kein Zufall, sondern das ist Gottes Absicht. Gott hat es im Griff gehabt. Er ist nicht überrascht davon worden, dass wir auf einmal alle Sünder sind. Sondern er hat sich vor der Erschaffung der Welt, hat er gewusst, wo es lang geht und dass es Jesus Christus braucht. Und er hatte diesen Plan, uns zu retten, uns frei zu machen, uns zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen, vor der Erschaffung der Welt durch Jesus Christus. Die Lehre von der Souveränität und von der Erwählung, von der Gnadenwahl, darf uns gewiss machen, dass wir von Gott gewollt sind, dass er sich es nicht auf einmal anders überlegt. Dass er nicht auf einmal denkt, ja, Daniel, du bist zurückgeblieben, krummfuß, aussortiert. Nicht aufgrund von unseren Leistungen sind wir gerettet, sondern aufgrund von Gottes Liebe, von Gottes Entscheidung, von Gottes Gnade. Es soll uns eine Gelassenheit geben in unserem Leben. Wir sind nicht einfach von Gott verlassen, sondern Gott hat was vor mit unserem Leben, mit uns als Gemeinde. Es soll uns Gewissheit geben, Sicherheit, Klarheit in unserer Berufung. Was heißt es da? Er hat uns erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Wer bin ich? Ja, von Gott gewollt. Von Gott eingeladen. Wer bin ich? Ich bin einer, der in die Gegenwart Gottes treten kann. Wer bin ich? Ich bin von ihm geliebt und ich darf aus seiner Liebe heraus leben. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin besonders in Christus. Aber von mir aus bin ich nichts Besonderes. Von mir aus bin ich Krummfuß. In seiner Mannschaft darf ich reifen. In seiner Mannschaft darf ich Torjäger werden oder Verteidiger oder Torwart. In seiner Mannschaft habe ich eine Berufung. Er wählt mich, nicht als dritte Wahl, sondern aus Liebe. Wer bin ich? Vers 5, von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Ich finde, dass wir denken so ganz selbstverständlich, ja, Vater, aber lieber Vater, ich bin Kind Gottes, ich bin gerettet. Ist das selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass wir nicht einfach nur Angestellte sind? Dass wir nicht einfach nur Arbeiter sind? Dass wir nicht nur Geduldete sind? Ist es selbstverständlich, dass wir Kinder geworden sind, Kinder Gottes? Ich bin Kind. Ja, das ist eine Würde. Das zeigt was von seiner Gnade. Dass er uns angenommen hat, Teil von seiner Familie gemacht hat. Das ist nicht einfach nur beiläufig geschehen, sondern eben eingeladen, geliebt, verbindlich dabei zu sein. Wir sind noch viel mehr als nur Kind. Aber schon allein Kind zu sein, Kind Gottes sich nennen zu dürfen, Vater unser im Himmel beten zu dürfen, das ist ein Vorrecht, eine Ehre. Nichts, was ich mir erarbeiten kann. Der Noah hat sich nicht ausgesucht, mein Kind zu sein. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, sein Vater zu sein. Gott hat ihn mir geschenkt, oder? Kindschaft ist was man geschenkt bekommt. Von Gott. Wer bin ich? Das ist doch nicht selbstverständlich, dass ich von allem Anfang an dazu bestimmt bin, durch Jesus Christus seine Söhne, sein Sohn oder seine Tochter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und zum Schluss kommt Paulus wieder zurück zum Thema Lobpreis. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Was bin ich? Ich bin, ich bin der Ort, wo seine Gnade zum Ausdruck kommt. In meinem Leben darf Gottes Gnade sichtbar werden, damit er gerühmt wird. Wer bin ich? Ich bin Gottes Werkzeug für seinen Lobpreis. Ich mit meinem Leben, mit dem, was ich bin und habe, bin ein Zeugnis für Gottes Liebe, für Gottes Plan, für Gottes Wesen, für Gottes Herrlichkeit. Und deswegen ist es ja genau richtig, was Paulus hier macht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Nicht, weil wir uns das verdient hätten, sondern weil er uns erwählt hat, weil er uns dazu bestimmt hat, weil er uns dazu eingeladen hat. Nicht, weil ich mich zuerst für ihn entschieden hätte, sondern weil er sich zuerst für mich entschieden hat. Nicht, weil ich Gottes Gnade verdient hätte, sondern weil er mir unverdient Vergebung und ein neues Leben geschenkt hat. Wer bin ich? Ich bin Instrument, auf dem Gott seinen Lobpreis spielt. Ich bin die Tafel, auf der seine Gnade sichtbar wird. Ich bin sein Werkzeug. Ich bin sein Kind. Ich bin Teil seiner Familie. Wenn ich so durch die Welt gehe, dann bin ich wer? Und wer ist dann der andere, dass er darüber entscheidet, ob ich wertvoll und wichtig bin? Wenn ich so durch diese Welt gehe, als ein von Gott Geliebter, als einer, der sich gewiss sein kann, dass meine Begegnung mit ihm kein Zufall, sondern Absicht war. Wer ist dann die Krankheit oder der Schmerz, dass er mein ganzes Sein bestimmen dürfte? Man spricht da zum Beispiel davon, dass psychisch kranke Menschen, die an Depressionen leiden, dass die oft ein Stigma haben. Ja? Wer bin ich? Dieser Andreas Kümmert, der das abgelehnt hat, der wird sein Leben lang in unserer Gesellschaft Gnadenlosigkeit erleben. Der wird immer derjenige sein, der die Wahl der Deutschen abgelehnt hat. Wer bin ich? Wir werden immer wieder darauf festgelegt, auf unsere Fehler. Oder lassen wir uns festlegen auf das, was wir haben? Lebe ich aus dem, was ich bin, oder aus dem, was die anderen von mir erwarten? Lebe ich aus der Überzeugung heraus, dass Gottes Gnade genug ist, dass ich hier in seiner Welt unterwegs bin? Dass er mich tatsächlich gebrauchen möchte? Oder muss ich noch was zusätzlich erleben, erfahren, um zu verstehen, dass ich geliebt und gesegnet bin? Oder sind alle zusätzlichen Erfahrungen, Erlebnisse, Wunder Geschenk? Ich lade uns ein, diese Brille aufzuziehen unter der Woche. Ich habe das letzten Sonntag gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Ich habe manche angesprochen, dass ich gesagt habe, hey, du bist heilig. In durch Jesus bist du heilig. Der Paulus schreibt denen sogar einen Brief. Wir sollten mal unsere Hemmungen ablegen. Wir sollten mal lernen, uns aus der Sichtweise Gottes zu betrachten, als einer, der niemanden von uns ablehnt, der niemanden von uns ausschließt, der mit Absicht jeden von uns zu Teil seiner Familie gemacht hat. Wir könnten heute zu dir sagen, hey, du bist von Gott geliebt. Wir könnten zueinander sagen, du bist mit völliger Absicht Gottes Sohn und Gottes Tochter geworden. Wir könnten heute mal oder auch unter der Woche zueinander sagen, auch in der Ehe, weißt du, Gott hat sich schon nach dir gesehnt, bevor du auf diese Welt gekommen bist und bevor diese Welt erschaffen wurde. So groß ist seine Liebe. Wir könnten zueinander sagen, hey, weißt du was, du bist Schauplatz von Gottes Gnade. An deinem Leben darf deutlich werden, wie groß Gottes Gnade ist. Wir könnten zueinander sagen, hey, du hast Anteil an allen Segnungen, die Gott für uns bereithält. Du bist Bürger des Himmels. Wir könnten zum Beispiel auf Davide und Barbara zugehen, die Mitglied geworden sind, und sagen, hey, ihr seid zwar Ausländer hier, aber ihr seid Teil unserer Familie. Herzlich willkommen. Keiner Familie, die wir gegründet haben. Klar, sie sind Mitglied im Verein geworden, aber den Verein haben wir ja nicht, weil wir einen Verein haben wollen, sondern weil wir Teil von Gottes Familie sind. Und weil wir miteinander unterwegs sind. Wie gehen wir miteinander um, angesichts dessen, wie Gott mit uns umgeht? Wer bin ich? Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, du bist großzügig. Du bist liebevoll. Du bist planvoll. Du bist nicht wählerisch. Du bist kein Rosinenpicker. Du bist gnädig und treu. Und wir dürfen Teil deiner Familie sein. Amen.